und die sind echt geil. Plan wäre, irgendwelche Fragen zu klären, die ihr gerade noch hattet. Dann hier zwei, drei Beispiele von Foren nachreichen und dann wird natürlich ein Treffenschluss drehen. Also Nummer 1, Frage von euch. Denkt dran, das soll ein verbundener Geheimzirkel sein, also sind auch alle. Genau. Voilà, verboten Gang. Es sind alle wirklich noch so basic Fragen immer okay. So wie wenn ihr wirklich an einem Tisch säßen und ich Augenkontakt wahren könnte und einfach sehen würde, wie weit ihr dabei seid oder nicht. Hallo. Okay. Also wirklich die ganze Zeit unterbrechen. Auch die früheren Themen sind alles egal. Stellt einfach ganz viele Fragen. So, dann habe ich hier noch drei Symptome für euch mitgebracht. Der erste ist der sogenannte kovariante Potenzmengenfunktor. P. Manche schreiben da auch so ein Mascal-P, ne? So ein geschwungenes P. Der geht von der Kategorie der Mengen in die Kategorie der Menge und ordnet jeder die gegebene x zu ihrer Potenzmenge, die Menge all ihrer Teilmengen. Gut, und wenn wir eine Abbildung haben, das ist ja Morphismus in Z, zwischen x und y, dann können wir der zuordnen die Bildoperation zu f. Das ist eine, das ist diese Abbildung, die hier steht, da steckt man eine Teilmenge von x rein und rauskommt tut eine Teilmenge von y, nämlich nach genau diesem Prinzip. Die meisten Leute schreiben, wenn sie die Bildoperation machen, schreiben nämlich eckige Klammer so eine runde Klammer, aber ich finde es extrem verwirrend, weil ich dann immer denke, hä, warum hat der Typ eine Menge in die Funktion angesetzt? Aber er hat ja gar nicht, er hat die Bildoperation betrachtet. Das gemacht
gleich. Was bedeutet dein Teil nach unten?
Ja?
Nee, nach dem F vorne, wenn er dp, was macht? Vierte Zeile, F gleich am Anfang.
1, 2, 3, 4.
Genau,
hier.
Dieser
Pfeil. Der da?
Der.
Der?
Ja.
Okay, ja, genau. Wenn wir Funktoren angeben, ja, dann müssen wir immer angeben, wohin Objekte abgebildet werden.
Ja.
Und wir müssen auch angeben, wohin Morphismen abgebildet werden sollen. Und hiermit möchte ich zum Ausdruck bringen, dass der Morphismus F, der in der Kategorie der Mengen liegt, abgebildet wird auf diesen Morphismus, der auch wieder in der Kategorie der Mengen liegt. Das werden wir noch, immer wenn wir einen Punkt haben, oder fast immer wenn wir einen Punkt haben, dann schreibe ich das so hin, dass ich hier das sage, was er auf Objekten macht. Hier sage ich nochmal, was er auf Objekten macht, nur mit einem anderen Buchstaben. Das ist ein bisschen ärgerlich, deswegen mache ich es auch manchmal nicht. Und dann dazwischen, was er auf Morphismus macht.
In aller Einfachheit mit diesem Semester keinen Unterschied zwischen der Funktion auswerten für ein bestimmtes Element und das einelementige Bild von der Funktion.
Ah,
also ergibt das auch Sinn so? Also wenn ich jetzt irgendwie sage, ich betrachte eine Funktion immer als Bildoperator.
Ja, das kannst du schon machen. Aber ich persönlich, mir ist da so ein bisschen unwohl, weil ich persönlich sehe einen Unterschied zwischen einem Apfel und einer Einkaufstüte, wo nur ein Apfel drin ist. Ja. Und ich will halt irgendwie das Minus von 7, oder machen wir das Minus von Pi, dass das 0 ergibt. Und ich fände es irgendwie komisch, wenn das die gleiche Klammer 0 ergibt. Ja?
Ja.
Also wenn ich will, dass die gleiche Klammer 0 rauskommt, dann würde ich das so schreiben. Mit eckigen Klammern und dann hier die Einlimitierung von Pi irgendwie.
Ja, das hatten wir auch nur, glaube ich, als wir mit ein bisschen mit Bild und so ein bisschen.
Mhm. Ja. Okay, also das ist der kovariante Potenzmengenfunktor. Dann gibt es hier eine schöne Einbettung, und zwar von der Numerikerinnenkategorie in die Kategorie der reellen Vektorräume. Da ordnen wir einer natürlichen Zahl n zu dem Vektorraum r hoch n. Und einem Morphismus A, zur Erinnerung, was waren die Morphismen in den Numerikerinnenkategorien? Das waren Matrizen. Ja? Also wenn das Morphismus n nach m in der Numerikerinnenkategorie ist, dann ist es in Wahrheit eine M kreuz N-Matrix. So war die Numerikerinnenkategorie definiert. Gut, und dieser Matrix können wir zuordnen die lineare Abbildung, die ein Vektor x nimmt und auf a mal x schickt. Das ist eine lineare Abbildung, nämlich die lineare Abbildung, die dargestellt wird von der Matrix A. Und so haben wir also aus dem Morphismus hier ein Morphismus hier gemacht. Und jetzt können wir nachrechnen, dass die Funktion zum Morphismus wird. Falls ihr falls ihr euch das Blatt Nummer 3 angeschaut habt, dann wisst ihr, dass es Funktoren gibt, die Volltreu heißen. Das ist sowas wie Initiv, nur für Funktoren. Und dieser Funktor F hier, der wäre dann Volltreu, und das würde man durch so ein Häkchen hier vorne klar machen. Das ist ein Volltreuer Funktor. Und Volltreue Funktoren heißen oft auch Einbettungen. Und in dem Sinne ist die Numerikerinnenkategorie eingebettet in die Kategorie aller Vektoren. Die rechte Kategorie ist noch ein bisschen größer, weil sie zum einen auch unendlich minimale Vektoren enthält. Und zum anderen ist sie auch einfach ein bisschen anders als die Numerikerinnenkategorie, weil es gibt ja noch andere endlich minimale Vektorräume, die nicht der R und N sind. Zum Beispiel der Vektorraum der Polynome vom Grad kleiner gleich 17. Das ist auch ein Vektorraum, endlich minimaler Vektorraum von Dimension 18. Und ist aber nicht von der Form R und so und so viel. Das ist ein Isomorph. Okay, und der letzte Punkt, den ich euch hier noch mitgenommen habe, ist der Listenfunktor. Der ist sehr ähnlich wie der Potenzmengenfunktor. Nur ordnet er einer Menge x nicht zu die Menge aller Teilmengen von x, wie der Potenzmengenfunktor macht, sondern die Menge der endlichen Listen von Elementen aus x. Listen, die man sich vielleicht auch aus Programmiersprachen kennt. Listen schreibe ich persönlich mit Eckigen Klammern und dann kommen all die Elemente in der Liste drin. Bei Listen spielt die Reihenfolge eine Rolle, anders als bei Mengen. Und es können auch doppelte Elemente drin sein, anders wie bei Mengen. Schauen wir mal, ob wir da noch gemeinsam rekonstruieren können, was vermutlich die Wirkung auf Morphismen ist. Also wenn ich hier eine Abbildung x, f haben, dann müssten wir jetzt in der Lage sein, eine Abbildung anzugeben von L von x, der Menge der endlichen Listen hier, nach L von y. Diese Abbildung hätte dann den Namen L von f. Und wir müssen sie auch noch definieren. Also L von f geht von L von x nach L von y. Dann bildet eine Liste A1 bis AN A auf. Das muss man kreativ werden.
Mhm.
Würde ich vorschlagen.
L von A1 bis L von A1. Kommt wieder eine Liste raus.
Und weiß jemand, wie diese Funktion in der Informatik heißt?
Dieses L von S?
Ja.
Das Map, genau. In der Informatik. Da sind zum Beispiel ein Test oder auch ein Computer.
Das ist wirklich genau das Analoge wie beim Potenzmengenfunktor. Da gibt man ja dann auch alle Elemente dieser Teilmenge durch und tut F darauf anwenden. Nur hat man jetzt halt die Reihenfolge noch dabei. Okay, das waren so drei Beispiele. Dann könnt ihr jetzt nochmal schön feinstellen. Und sonst starten wir mit einem bisschen Praxis. Das müsste Abschnitt 4 im Skript sein. Kurz zur Einordnung, wo wir sind. An Tag 1 haben wir Kategorien kennengelernt und an Tag 2 Funktoren, welche zwischen Kategorien verlaufen. Und jetzt lernen wir natürliche Transformationen kennen, die verlaufen zwischen Funktoren. Zwischen Funktoren, welche dieselbe Quelle und dasselbe Ziel haben. Und danach hört es auf. Es gibt nicht nochmal irgendwas, was zwischen natürlichen Transformationen laufen würde. Zumindest nicht in gewöhnlicher Kategorientheorie. Es gibt auch etwas, was heißt unendlich Kategorientheorie, da geht es dann immer noch weiter. Aber wir machen jetzt erstmal nur Einzelkategorientheorie. Und ich erzähle euch noch ein Funfact, nämlich als ich das erste Mal mit Kategorientheorie in Berührung kam, das war in meiner 12. Klasse, weil ich da zu Haskell gekommen bin, und Haskell hat unendlich viel mit Kategorientheorie zu tun, war einer der Hauptmotivationen für mich, da weiterzumachen, der, dass der Begriff natürlicher Transformation einfach wahnsinnig geil klingt. Vielleicht geht es euch ähnlich. Okay, wir machen also eine kleine Motivation. Gut. Sei x ganz konkret die Menge z der ganzen Zahl. Ja? So, dann können wir viele Abbildungen von x nach p von x hinschreiben. Fällt euch irgendeiner ein? Ja.
Die Menge, die
wir jetzt enthält. Möglichkeit 1. Fällt euch noch eine Möglichkeit ein? Ja.
Auch die leere Menge.
Leere Menge, geil. Keine Angst, was das abfällt. Noch eine Möglichkeit.
Ganze Menge.
Ganze Menge x, richtig. Noch eine Möglichkeit. Denk mal dran, dass x auch wirklich die Menge der ganzen Zahlen ist. Da können wir noch viel mehr mitmachen. Okay, genau. Also x. Und dann noch 0, 2, 4 und so weiter. Und auch noch die negativen geraden Zahlen. Gut. Ein weiteres noch. Auch x und dann ohne x. Ja, ah, ganz x, in Groß x und x. Gut, genau. So, dann lasse ich noch eine finden. Zum Beispiel 7x minus 3,9 oder so das. Gut, das sind ganz viele Möglichkeiten, die wir hinschreiben können. Gut. Nicht alle von denen würde man als natürliche Transformationen bezeichnen. In manche von denen gingen nämlich völlig willkürliche Wahlen ein. Und der Begriff von der natürlichen Transformation, der versucht genau dieses intuitive Verständnis von willkürlichen Wahlen zu fassen und auszuschließen. Bei einer natürlichen Transformation dürfen keine willkürlichen Wahlen eingehen. Willkürliche Wahlen, das wären zum Beispiel hier bei Nummer 4. Ja, da habe ich mich willkürlich für die geraden Zahlen entschieden. Oder hier bei Nummer 6. Da habe ich mich völlig willkürlich für diese Funktionstherme entschieden. Ne? Also hier gehen willkürliche Wahlen ein. In den anderen dagegen, da gehen keine willkürlichen Wahlen ein. Und tatsächlich hätte man die anderen Beispiele, also 1, 2, 3 und 5, auch dann machen können, wenn x gar nicht z gewesen wäre, sondern eine beliebige Menge, über die wir nichts weiter hätten wissen können. Also die Beispiele 1, 2, 3 und 5 kann man auch dann hinschreiben. Wenn x eine beliebige Menge ist. Und zwar, also nicht unbedingt. Ja. Dagegen für die Beispiele 4 und 6, da habe ich jetzt wirklich mit so Zahloperationen verwendet. Ja? Das geht nur, wenn das irgendwie z ist oder q oder sowas. Aber es geht halt nicht immer. Und die Idee ist also, grob gesprochen, natürliche Transformationen sind 1, 2, 3 und 5, nicht natürliche Transformationen sind 4 und 6. So, jetzt müssen wir das nur irgendwie formal definieren. Und dabei dürfen wir nicht das Wort willkürliche Wahl verwenden, weil das ist ein deutscher Begriff, in Mathematik weiß man, was willkürliche Wahl ist. Ja? Und die Definition sieht dann erstmal ein kleines bisschen anders aus und dann brauchen wir ein bisschen Übung, bis man wieder erkennt, dass es was mit diesem intuitiven Begriff von willkürlichen Wahlen zu tun hat.
Das war auch mein Problem.
F und G von P nach D, beide sind Probe. Dann nehmen wir etwas eine natürliche Transformation von F nach G. Eine natürliche Transformation, die heißt Eta, standardmäßig. Andere Leute fangen oft bei Alpha, Beta, Gamma an. Aber auf jeden Fall sind es oft diese Sichter.
Ist das eine Abbildung?
Ja, kommt jetzt gleich noch ein
bisschen. Hier wegen dem Doppelpfeil,
genau, ja. Das kann ich gleich jetzt schon noch sagen. Weil am Anfang ist es halt super schwierig, wenn man Kategorien schon gelernt, dass man die verschiedenen Level auseinander hält. Es gibt Kategorien, es gibt Funktoren zwischen Kategorien und es gibt natürliche Trafos zwischen Funktoren. Ja? Wenn man einmal in dem Business drin ist, kann man die Schichten niemals wechseln, weil sie völlig anders sind als aus, weil es im Kontext immer klar ist, wo man ist. Aber wenn man sie erstmal lernt, ist es wahnsinnig schwierig. Und wenn ich jetzt natürliche Trafos auch mit einem ganz normalen Einzelfall bezeichnen würde, wie es auch oft in der Literatur gemacht wird, dann hat man es halt nochmal ein kleines bisschen schwieriger, weil dann sehe ich hier in die Ebene und F nach G und ich checke nicht sofort, dass es ein natürlicher Trafos ist. Dagegen, wenn wir die Seminarbenutzung einführen, ich den natürlichen Trafos mit einem Doppelfall hier kennzeichne, dann sehen wir gleich eine Art Auffall, natürlich Trafos. Das müssen wir gedacht haben. Und das ist übrigens auch nicht so unüblich. Gerade Leute, die mit diesen Unendlichkategorien arbeiten, wo es halt noch zwischen natürlichen Trafos dann noch eine höhere Art von Wissen gibt und zwischen denen auch wieder, die verwenden ganz, ganz gerne dieses Zeichen eben, weil es da ein bisschen leichter ist, in Verbindung zu kommen und die wollen in Verbindung kommen. Dieses Zeichen hat jetzt aber nichts mit der logischen Implikation zu tun. Hier steht nicht dran, dass das FG voll oder sowas. FG sind keine Aussagen. Das ist einfach nur unser Abbildungspfeil für natürliche Trafos. Okay, eine natürliche Trafo besteht aus. Und jetzt versuchen wir mal gleichzeitig auch die Stückchenmeisterung zu entdecken. Also wir haben nämlich die Kategorie C. Und wir haben die Kategorie C. Ich male ein bisschen größer, auch wenn die nicht ein bisschen größer sein wird. Und C besteht aus irgendwelchen Objekten. Ich male jetzt einfach halber, damit es übersichtlich bleibt, nur drei an, ja? Aber C könnte natürlich viel größer sein. Gut, und dann haben wir den ersten Funktor, F. Der bildet diese drei Objekte, auch irgendwelche anderen drei Objekte in C ab. Vielleicht hier so drei. Jeder der drei Punkte wird auf dem entsprechenden Punkt rechts abgebildet. Jeder der beiden Morphismen wird auf einen der beiden Morphismen abgebildet. Und dann haben wir jetzt aber den zweiten Punkt G auch noch. Und er bildet diese drei Objekte gleich andere drei Objekte. Und die beiden Morphismen geben uns jetzt auch andere Morphismen. Und schließlich kann es sein, dass auf Kategorie D noch viel mehr Morphismen in Objekte enthält, die aber für die Situation keine Rolle spielen. Am zweiten, keine Ahnung. Okay, und jetzt können wir vielleicht auch so ein bisschen gemeinschaftlich versuchen, auf die Definition von einer natürlichen Trafo einfach zu kommen. Wenn man nämlich lang genug hier über die Sache nachdenkt, dann gibt es nur eine Möglichkeit, die ich hinten hinschreibe. Also eine natürliche Trafo, die soll jetzt irgendwie F und G miteinander in Beziehung setzen. Beziehung setzen heißt irgendwas mit Morphismen. Fällt euch ein, was ich hier irgendwie mit Morphismen einrichte?
Ja, ich könnte einen Morphismus von jedem Punkt im Bild von F, wenn ich das Bild nennen darf,
ja,
zu jedem im Bild von G.
Und zwar zum entsprechenden, ne?
Ja.
Genau. hier den Morphismus, ohne Tappen, sorry, hier den Morphismus, genau. Und hier den Morphismus und hier den Morphismus. Genau. Wenn wir den Objekten Namen geben, x, y, z, dann wäre das also f von x, das wäre f von y und das wäre f von z. Unten wäre das dann g von x, g von y und g von z. So, dann sollten auch diese Morphismen Namen bekommen. Und die sollten indiziert werden, diese Namen, auch wieder durch die Objekte. Ja? Das heißt, um dieser Rechenmorphismus, der wäre eta y, der wäre eta z und der wäre eta x.
Genau. Die orangen Pfeile sind Morphismen in der Kategorie D.
Morphismen in der Kategorie D, genau, richtig. Die Zimmer ist noch nicht fertig, aber das, was ich rausgenommen habe, war schön. Besteht aus je einem Morphismus eta x von f von x nach g von x in der C-Kategorie D, und zwar je einen, je genau einen, für jedes Objekt auf T. Was ist, woraus in der Richtung steht? Und jetzt sollten wir noch eine Aktion fahren. Für jedes Objekt X auf T. Und was wir jetzt fordern wollen, das hat mit homotopen Diagrammen zu tun. Also schaut mal, ob ihr hier jetzt irgendwie diesen Wust in ein Quadrat entdeckt, von dem man fordern könnte, dass es kommutieren soll. Ja, Daniel?
Man könnte einfach zuerst den Weg x gehen und dann eta x zum Beispiel oder gleich e von x.
Genau, und vorher noch einen Mixed-Byte-Morphismus laufen.
Stimmt, ja.
Genau. Also genau, schauen wir uns das mal an, zum Beispiel von x nach g von z. Da sehe ich jetzt zwei Wege. Entweder r von x nach g von z. R von x nach g von z, da sehe ich zwei Wege. Ich habe erst gesagt, von x nach g von z sehe ich zwei Wege, das ergibt aber nicht mal Sinn, weil es kann keinen Weg von x nach g von z geben, weil die liegen ja in verschiedenen Kategorien. Deswegen gibt es immer nur innerhalb von einer Kategorie. Okay, aber ich sehe zwei Wege von r von x nach g von z. Ich könnte entweder zuerst den orangen Weg gehen und dann runter gehen mit diesem gelben zu g von z. Oder ich könnte erst mit dem lila Weg runter zu r von z gehen und dann den anderen orangen Weg. Und wir werden jetzt fordern, dass diese Diagramme immer funktionieren. Diese Quadrate.
So, das folgende Natürlichkeitsdiagramm zum Beispiel oder auch Natürlichkeitsquadrate.
Also erstmal eta x. Ich überlege gerade, ob wir das zweite Quadrat unten zeichnen sollten. Wir probieren mal, das zweite Quadrat unten zu zeichnen. Also, eine Möglichkeit ist erstmal für eta x gelaufen. Und dann mit so einem d von f nach g von y zu kommen. Die andere Möglichkeit ist erstmal f von f abzuwenden. Und dann die Selbstkosten. Das soll es mutieren. Und jetzt muss man sagen, wofür. Das soll es mutieren für alle f von x nach y in t und für alle Objekte in y auf t. Und das ist dann die vollständige Funktion von einer natürlichen Verschlüsselung.
Wäre Davids Vorschlag nicht auch passend gewesen, dass wir sagen, wir
ja. zu einem gemeinsamen Punkt und wenn das dann kommutiert, das funktioniert ja auch, weil die Funktoren ja,
ja.
die Abbildung zwischen den Funktoren ja auch immer kommutieren muss.
Ja, das ist schon richtig, genau, aber dann das Diagramm zu den Vorschlägen, das wäre der Hälfte Diagramm D und das Hälfte Diagramm C, sowas hieß nicht. Also ich glaube, es lohnt sich, wenn wir uns die 20 Sekunden Zeit nehmen, um das Diagramm, was du meintest, wirklich kurz hier zu schreiben und dann zu sehen, dass wir jetzt kein Bild. Ja. Ich schreibe das kurz mit. Also sag mal, was für das Effekt für das Diagramm aussieht. Wir machen das nächste Mal.
Ja, das wäre von X.
Ja, also ich schreibe nicht.
Einmal nach Plane, da haben wir ja den Morphismus in Plane, der hat noch keinen Namen.
Okay, genau. Wenn wir den von X nach Z, ne? Wenn wir den kurzzeitig, keine Ahnung, H. Ne? Gut. So, das kann ich machen.
Dann kann man nach Z gehen und dann über G nach G von Z.
Aha, stimmt. Aber also du meinst, wo jetzt, gell?
Ja, genau.
Genau, perfekt. Du musst nicht weiterreden, weil dann wirst du gehen. Es gibt keinen Morphismus von Z nach G von Z.
Ja, das ist ein Punkt
dort. Genau. Also, stellen wir erstmal fest, X ist Morphismus von C, Z ist ein Objekt von C, H ist ein Morphismus von C, G von Z ist ein Objekt von D. Und was Morphismen zwischen Objekten verschiedener Kategorien sein sollen, ist gar nicht definiert. Das ist ein Punkt, der mich auch extrem lange verwirrt hat. Aber die Lösung ist einfach die, ja. Also es gibt ja schon irgendwie G von Z und das macht was mit Z, aber es ist so. Der Funktor Z macht aus dem Objekt, der Funktor G macht aus dem Objekt Z ein neues Objekt G von Z. Das ist eine Zuordnung. Aber diese Zuordnung ist kein Morphismus in irgendeiner bestimmten Kategorie. Sondern es ist eine metasprachliche Sache, dass ich aus dem Objekt hier ein neues Objekt dort gewinne. Also das ist kein Morphismus, insbesondere kann ich den nicht irgendwie erst so gehen und dann so, also ich kann den nicht kompilieren. Dazu müssten das Morphismus in einer bestimmten Kategorie sein.
Können wir da nicht noch irgendwie eine Abstraktion drüber bauen, so Operationen und so sind die Operationen dann?
Kannst du schon machen, genau. Ich meine, also diese Operation hier, die jedem Objekt von Z ein Objekt von jedem Objekt von C ein Objekt aus D zuordnet, nämlich welches Objekt aus D, G von Z. Das ist selbst halt eine Abbildung von der einen Objektmenge in die andere Objektmenge. Und somit ist es ein Morphismus in der Kategorie der Mengen. Das ist schon richtig. Aber dann kannst du dich immer noch nicht kombinieren. Weil das ist ein Morphismus in der Kategorie C. Und diese gesamte Zuordnung wäre ein Morphismus in der Kategorie der Mengen.
Aber wäre das andere nicht auch ein Morphismus in der Kategorie der Mengen, wenn man es von C nach C betrachtet?
Ja, dann auch. Aber es passt dann immer noch zusammen. Weil du kannst immer noch nicht einen Morphismus aus C kombinieren mit einem Morphismus aus Z.
Ja, das sind ja beide Morphismen in der Kategorie der Mengen, und einige von...
Ja, H ja nicht. Ja, das ist ein Morphismus in C.
Aber kann man den nicht auffassen als Morphismus in der Kategorie der Mengen,
wie?
Die von C nach C?
Also stell dir vor, das ist Domanda, das ist Contexo, das ist dieses Herzchen. Jetzt sag mir, wie du dieses Herzchen als Abbildung auch machen willst.
Genau.
Also, weil ich kann kein Bild.
Ja, wieso doch, wenn ich das einfach als dieses abstrakte Konzept der Operation, das ich jetzt nicht kenne, das ich mir jetzt gerade ausgedacht habe, auftauchen. Und wenn das Ergebnis der Operation von dem Typ ist, dass ich für die nächste Operation einsetzen sollte, dann sollte ich es doch verschaffen können.
Wenn das zufälligerweise mal der Fall ist, schon, genau. Aber im Allgemeinen ist es halt überhaupt nicht der Fall. Wenn P irgendeine Kategorie ist, dann wirst du nicht mit lang sein, der Verkettung dieser beiden hier einen Sinn zu sorgen. Wir können auch, also allein schon auch zu überlegen, was daraus kämen sollte. Also wenn angenommen wir verketten die, ja, dann wäre das Ergebnis irgendwie ein Pfeil von dort, von hier nach dort, ja. Das wäre also eine Sache von X nach G von Z. X ist ein Objekt aus P, G von Z ist ein Objekt aus D. Das haben wir also Morphismus zwischen zwei Objekten und zwischen verschiedenen Kategorien. Das ist nicht, wenn du es nicht definierst,
ja,
ist es nicht definiert.
Wieso brauche ich dann einen Morphismus? Also ich meine,
das ist... Nein, also Pfeile sind ja Morphismen.
Ich glaube, die Idee wäre da wieder ein Punkt zu setzen.
Ja.
genau. Dann ist wieder mit dann gehe ich jetzt okay. Zuerst mit dem Funktor nach f von x und ja. Dann halt mit.
Aha. Dann halt. Okay, also du willst die gar nicht wirklich komprimieren, sondern. Sondern du willst einfach was anderes nochmal machen, nämlich du willst hier erstmal f von x verwenden.
Ja, genau, dann gehe ich da mit f, mit f von h
ja.
Nach f von z. Z und dann gehe ich da mit.
So, genau, und das Rechte hier, ja, das spielt sich jetzt vollständig in der Kategorie D ab, und das ist einfach ein Ausschnitt von dem richtigen Natürlichkeitsdiagramm, Natürlichkeitsquadrat, was man auch in der Definition verwendet.
Ja.
Das heißt, wenn du jetzt, was fehlt noch? Es fehlt noch der andere Weg, nämlich erstmal Delta x zu gehen. Und dann g von h. Und jetzt das Rechte, das ist jetzt einfach nur eine schräge Version von Quadrat dort.
Ja, aber den linken Teil, den kriege ich ja aus, also nein, den linken Teil von dem, was fehlt, also das, was fehlt, das kriege ich ja eigentlich aus dem linken Teil, weil der linke Teil, das kommt doch nicht aus der Definition der Funktor.
Ja, es kommt raus, dass du zu jedem Objekt x ein anderes Objekt g von x hast, ja. Aber du hast halt keine Verbindung zwischen dem. Du hast selbst keinen Morphismus von x nach g.
Ja,
aber nur Funktor. Ja, naja, ich hab keinen Funktor von x nach g von x, weil g von x sind keine Kategorien. Ich habe Funktor von c nach d. Und der tut zufällig Objekte von c abbilden auf irgendwelche anderen Objekte von d.
Ja, dieser Funktor g macht ja aus x g von x.
Ja.
Und ich habe, und dann habe ich halt dieses, was war das, universal, diese Eigenschaft, dass ich zwischen den Ergebnissen von Funktoren dann wieder einen Morphismus finde, oder? Verwechsel ich das gerade?
Dass du auch mal das Funktor auch Morphismus machen willst. Ja, das gehört noch zu einem Funktor dazu.
Ja, eben.
Ja.
Ich meinte dieses, das mit dem zweiten. Verwechsel ich
das. Das mit den Möchtegern-Produkten?
Ah ja, das war Produkte. Okay, alles gut.
Ja. Vielleicht um das noch ein bisschen irgendwie abzurufen. Ich lade es wirklich sehr herzlich ein, auf andere Definitionen hier noch zu kommen. Ich bin in Ordnung, ihr werdet keine finden, außer die halt in der Literatur etabliert ist. Und, aber man kann sehr oft das Gefühl haben, eine andere Definition zu haben. Und dann versucht die wirklich präzise zu machen. Und angenommen, es kommt die Verkettung von zwei Morphismen vor in eurer Definition, dann sagt auch, wer diese Verkettung definiert hat. Falls sie noch nicht definiert wurde, dann definiert ihr sie. Ja? Aber macht es wirklich, um zu sehen, dass das Einzige ist, was man machen kann. Das ist ein Prozess, ja. Das kann Stunden dauern.
Theta
y sind das
Morphismen?
Ja,
müssen die existieren?
Ja, also zum Datum einer natürlichen Funktion gehört dazu, dass man sagt, dass die Theta x sind. Und das müssen Morphismen in D sein. Und zwar auch mit einem ganz konkreten, mit einer ganz konkreten Quelle oder einem ganz konkreten Ziel. Darf nicht anders sein.
Das heißt, wenn es nicht gibt, gibt es keine natürliche
Funktion. Angenommen, es gäbe keinen einzigen Morphismus in D von f von x nach g von x. Richtig? Dann gäbe es auch insbesondere keine natürliche Trauung von f nach d. Aber die Umkehrung ist völlig falsch. Mhm. Nur, dass es mal irgendein dahergelaufen muss, ist das von f von x nach g von x. Das heißt nicht, dass man eigentlich so aufsammeln könnte, so dass dann ein Quadrat umkehrt. Genau. Dann machen wir gleich ein paar Beispiele und ein paar Lichtbeispiele, dann sehen wir das.
Ich mache noch eine Frage, die F in all diesen Diagrammen.
Ja.
Dieses F ist ein x und y, das ist im Diagramm selber nicht das eigene Zeichen.
Genau, welches? Dieses hier von x und y? Achso, ja, genau, richtig. Ja, richtig. Also das war hier ein konkreter Ausschnitt. Mhm. Da habe ich sowieso noch 1 Million weitere Morphismen und Objekte nicht eingezeichnet, die es vielleicht gäbe.
Ja.
Und das ist quasi die allgemeine Aussage, immer wenn man irgendein Objekt aus C hat,
ja.
Was ich jetzt x nenne,
ja.
Aber was eigentlich auch Mann da sein könnte, und irgendein Objekt ist schon mit irgendeinem Morphismus, den ich f nenne, dann soll das funktionieren.
Ach, wenn
so ein
f existiert, dann
gibt es alles. Also für jedes f, was existiert, es kann ja vielleicht auch viele verschiedene Morphismen geben, soll jeweils das entsprechende Quadrat mutieren.
Was ist jetzt, wenn man zwei Objekte x nicht schon hat, wo kein Morphismus, zwischen denen kein Morphismus
ist? Dann ist man schnell raus, dann muss für dieses Paar von Objekten kein bestimmtes Diagramm mutieren. Aber für jedes f, was es eben schon gibt, muss es nicht mehr sein. Okay. So, dann löschen wir mal hier das Rechte.
der Sachvorschrift hat jetzt irgendwie nur Aussagen über, also eigentlich über die Objekte von C und nicht über die Morphismen von C, oder?
Was war das Objekt von der Platz? Wer macht die Aussagen?
Also der Trafo.
Ja, die Transformation, ja. Ja, naja, die Transformation besteht nur aus lauter Morphismen in D, aber die Transformation setzt irgendwie F und G miteinander in Beziehung. Weil ja F und G vorkommen hier in der Definition.
Ja.
Ja. Und was das genau für Konsequenzen hat, dazu müssen wir Intuition aufbauen und ich hoffe, die Beispiele gleich werden. So, versuchen wir mal, Beispiel Nummer 1 als natürliche Transformation wirklich jetzt zu verstehen. Ja. Gut. Also das Beispiel 1 als natürliche Transformation. Gut. Beispiel 1, das war einfach eine Abbildung von einer Menge, die in der Potenzmenge. Das war eine Abbildung von x nach 4 von x. Ihr seht schon, das passt zunächst gar nicht einfach auf das Layout hier, weil natürliche Transformationen laufen zwischen Funktoren, nicht zwischen einer Menge und einer anderen. Um das Beispiel hier als natürliche Transformation aufrufen zu können, müssen wir uns erst überlegen, welche Funktoren da wohl dahinter stecken können. Ja? Und das sind zwei Funktoren. Der eine heißt it und der andere ist p. Ich schreibe die Funktion auch nochmal kurz hin. Also wir haben den Funktor it von z nach z. Der ordnet jedem Objekt x, jeder Menge x, wieder die Menge x zu. Das ist die Identitätsfunktor. So, und wir haben den Potenzmengenfunktor, den Kovarianten, der dort steht. Ich schreibe den auch nochmal. Der ordnet x p von x zu. Und dann können wir sagen, dass Eta eine natürliche Trafo vom Identitätsfunktor in den Potenzmengenfunktor ist. Und jetzt sagen wir das nicht nur, sondern wir geben die natürliche Transformation auch in Gänze an. Das heißt, wir müssen ganz viele einzelne Eta X angeben. Ja. Also wir müssen Eta X angeben. Das ist dann ein Morphismus in der Zielkategorie. Das ist also wieder Set, also wieder eine Abbildung. Von it von x nach p von x. It von x ist einfach wieder x. Und der Morphismus schickt halt ein Element klein x auf die Menge, die das kleine x enthält. Das ist Eta X. Und jetzt drücken wir mal das Natürlichkeitsdiagramm. So, das heißt, sei mal irgendeine Abbildung f gegeben von irgendeiner Menge x in irgendeine Menge y. Jetzt male ich das Natürlichkeitsquadrat hin und dann werden wir eine Diagrammjagd machen, um zu sehen, dass es kommutiert. It von x, dann runter mit eta x zu p von x, dann nach rechts mit p von f weiter zu p von y. Oder alternativ mit it von f nach rechts und dann mit it, also it mit y und dann runter mit it mit y. Mal schauen, ob das kommentiert. Um die Frage überhaupt entscheiden zu können, müssen wir uns also auf jeden Fall präsent sein, was denn all die Morphismen in diesem Quadrat sind. Sonst können wir sie jetzt gleich nicht verfolgen. Eta x und eta y sind hier in Orange angegeben. Das sind halt die Abbildungen, die ein Element nehmen und es in die eine Element die Menge packen, wo nur das Element drin ist. It von f und p von f müssen wir nochmal nachschlagen. It von f, was das ist, hätte ich prinzipiell hinschreiben müssen, habe ich nicht gemacht, weil man das oft weglässt, weil man oft erwartet, dass man das so kann. Aber das kann man mal machen. Der Identitätsfunktor bildet jeden Morphismus auf das Set. Das heißt, it von f ist auch nicht wieder f. Und was ist p von f? P von f war hier definiert. Das hat, weil dieser Potenzmengenfunktor halt auch sonst in der Mathematik vorkommt, nur ohne den Zusatzfunktor, hat das halt so einen extra Namen. Aber der generische Name hierfür wäre halt p von f. Wie sonst auch. Den Funktor, Klammer auf, der Morphismus, Klammer zu. Gut, und jetzt gehen wir das Diagramm durch. Ja? Also wir nehmen uns ein beliebiges Element oben links, gehen einmal nach rechts und nach unten, das andere Mal gehen wir nach unten und dann nach rechts und wir hoffen, dass zweimal dasselbe rauskommt. Okay? Dieser Prozess, dass man schaut, ob ein Diagramm mutiert, indem man sich so ein Element rausnimmt und dann so macht, der hat auch einen Namen, das ist ein sogenanntes Diagrammjahr. Okay, ich male rechts daneben hin, wie das auf Elementen aussieht. Da haben wir also ein Element klein x genommen, hier aus it von x, und bilden dieses Element ab. Vermöge it von f. It von f ist wieder f. Das heißt, hier kommt f von x raus. Und jetzt bilden wir es nach unten ab, Vermöge eta y. Eta y ist die Abbildung, in die schwarze Klammer, um das Element zu machen. Das ist also die eine Möglichkeit. Jetzt laufen wir die andere Möglichkeit an. Da machen wir zuerst aus x ein die schwarze Klammer x und wenden jetzt dieses komische p von f an. Das war hier nochmal definiert, das war also Bildmenge nehmen. Das heißt, wir berechnen die Bildmenge von dieser Menge unter f. Da kommt dann raus die schwarze Klammer und dann alle Elemente, die in der Menge drin stehen, aber jeweils f von. Und das ist erstmal nichts. Also passt. So sehen wir, dass das kommentiert. Jetzt machen wir gleich ein zweites Beispiel und dann ein Nicht-Beispiel, wo wir dann sehen, dass es nicht kommentiert. Kann sein, wie ich möchte, aber wenn ich wirklich das Beispiel erstens, was ich in der Second habe, wenn ich das umsetzen will, dann muss ich das für das Eta x machen. Jetzt wird gleich ein zweites Beispiel kommen, was nichts mit geschlossenen Klammern zu tun hat. Dafür mit eckigen, weil ich will was mit nichts machen. So, neues Beispiel. Als Funktor. Also im ersten Punkt dann nehme ich mal L. Das steht schon mal dort, aber ich schreibe ihn hier nochmal kurz ab. Z nach Z. X wird geschickt auf L von X gleich Menge der endlichen Listen. Menge der endlichen Listen von Elementen aus X. Das ist der erste Punkt, der L umgekehrt steht. Und den zweiten Funktor, den nenne ich K. K wie Konstantenfunktor. Das ist auch ein Funktor von Z nach Z. Der macht aber Folgendes. Der bildet jede Menge x ab auf die Menge n. Und jeden Morphismus f von irgendeiner Menge x in eine andere Menge y bildet er ab auf die Identität. Das ist ein Funktor. Gut, und dann können wir jetzt eine natürliche Trafo hinschreiben. Von L nach K. Wir schreiben so eine natürliche Trafo hin, indem wir all ihre Komponenten hinschreiben. Die der x heißen Komponenten. Nach k von x. Also nach n. Und diese Abbildung
soll, muss also irgendeine Liste A1 bis AN irgendwie abbilden.
Habt ihr ein Beispiel? Ein Vorschlag, was die Funktion eta x machen sollte? Zum Beispiel eins, was wieder in der Informatik wichtig wäre?
Auf n, genau.
Die Längenfunktion, die Funktion, die Länge einer Liste bestimmt. Was war der Vorschlag?
N bis 1.
Ja, würde ich aber nicht machen, weil ich habe ja keine Angst vor Spezialfällen. Deswegen ist natürlich die leere Liste bei mir auch erlaubt. Die hat x Klammer auf, x Klammer zu, in der ist dann n gleich 0. Weil die Aufzählung beginnt bei A1, geht es an 0, also das heißt, gibt es gar nicht. Wenn ich jetzt n minus 1 hinschreiben würde, dann würde ich n verlassen. Wir können auch einfach 17 hinschreiben, genau. Ja, Konstanz 17, das ging auch. Wir können auch n Quadrat hinschreiben. Ich zeige gleich, was wir nicht machen können. Aber 17 wäre okay gewesen, n Quadrat wäre auch okay gewesen. Und wir jetzt nehmen aber erstmal n. Prüfen wir mal, dass das wirklich eine mögliche Trappe ist, ja? Also, das wird jetzt wieder genau dasselbe Prozedere, das ich gerade habe. Wir nehmen uns irgendeine Menge x, irgendeine Menge y, irgendeine Abbildung dazwischen und stellen dieses Diagramm auf. Also, mit eta x komme ich hier runter. Und hier steht k von s. Und in blau daneben malen wir wieder unsere Diagrammjagd, um zu prüfen, ob das Diagramm wirklich kommutiert. Also starten wir mit dem beliebigen Element auf l von x. Also einer Liste a1 bis an. Und bilden die jetzt erstmal ab mit l von s. L von f, das war hier unten angegeben. Das waren wir so definiert, dass wir einfach f anwenden auf jedes der Elemente in der Liste. F von a1 bis f von a1. Und wenn wir jetzt mit eta y nach unten gehen, dann müssen wir zählen, wie viele Elemente das sind. Das sind n Stück. Die Alternative wäre gewesen, erstmal zu zählen, wie viele Elemente das sind, n, und dann n mit k von f abzubilden. K von f, hier steht, das ist einfach wieder die Identität von f. Also wenn wir n in die Identitätsfunktion stecken, kommt natürlich wieder n raus. Also sehen wir, kommt schon mal dasselbe raus, also kommutiert es. Ihr seht also, die Längenfunktion, etwas recht Banales, ist in Wahrheit eine natürliche Transformation zwischen zwei gewissen Funktoren, zwischen L und K. Und das Beispiel ist noch viel allgemeiner oder lässt sich verallgemeinern, nämlich quasi jede Funktion aus der Programmierung, die ihr so kennt, die polymorph ist, ja, die nicht nur mit Listen von Ins funktioniert, sondern mit Listen von Ins oder Strings oder Bäumen oder IO-Operationen oder irgendwas. Und es müssen auch nicht mit den Listen sein, es können auch Bäume von sein, es können Mengen von sein, es können Rhythmen sein. All sowas lässt sich immer in diesem Framework interpretieren und stellt sich dann als natürliche Transformation heraus. Man muss nur aus dem Kontext jeweils schließen, was der Punkt ist, um den es da geht. Weil wenn ich nur die Längenfunktion an sich sehe, dann sehe ich vielleicht nur das da, ja, das ist eine Funktion von L von x nach n. Und dann muss ich erstmal checken, aha, L von x, das ist die Anwendung von einem Objekt x auf den Funktor, den Listenfunktor. Und da muss ich mir überlegen, was könnte denn eigentlich der Funktorteil, der Morphismenteil von dem Funktor sein. Und rechts sehe ich n. N hat jetzt erstmal gar nichts mit x zu tun, dann muss ich auf die Idee kommen und sagen, okay, das ist die Anwendung von x auf den Konstantenfunktor, der sein Objekt, sein übergebenes Objekt ignoriert und trotzdem n zurückgibt. Okay, und wenn wir nicht n haben wollen, sondern n 7, dann ging das ganz genauso. dann stehen wir halt hier und dort n hoch 7 und es kommutiert wieder. Gleich mal mit dem Beispiel, wo es dann nicht mehr kommutiert. Also jetzt kommt nicht Beispiel, ja? Aber erst, wenn ihr eure Fragen losgeworden seid, zu dem Beispiel gerade eben. Das Nicht-Beispiel, da will ich jetzt dieses Beispiel aufgreifen und durch eine Fallunterscheidung absichtlich die Natürlichkeit zerstören. Also L und H, wie im Beispiel zuvor, wie in diesem Beispiel, und Eta, wie tun wir jetzt wie folgt, von L nach H. Jetzt müssen wir jetzt alle die Komponenten angeben. Eta x, das muss eine Abbildung sein von L von x nach K von x, also nach n. Wenn wir uns an dieses Gerüst nicht halten, dann ist es sowieso keine natürliche Transformation. Ich will jetzt aber, dass das aus einem interessanten Grund keine natürliche Transformation wird. Das macht die Zeit länger, aber nur auf Platz drücken. So, dann machen wir jetzt Folgendes. Da gehen wir 17 zurück. Falls x zufälligerweise z sein sollte. Kann ja sein. Und in allen anderen Fällen gehen wir n zurück. Wir haben eben noch kurz erwähnt gehabt, ne, dass wenn wir die n hoch 7 komplett durch 17 ersetzen würden, sodass nicht n vorkommt, dann wäre das immer noch okay gewesen. Nicht okay wird es erst durch die Fallunterscheidung, sodass das eta x nicht mehr gleichmäßig definiert ist, sondern je nachdem, was groß x ist, anders. Um zu sehen, dass es jetzt wirklich keine natürliche Transformation ist, malen wir wieder das Natürlichkeitsdiagramm hin und sehen aber, dass es da nicht kommutieren wird. In manchen Fällen wird das Diagramm kommutieren. Nämlich dann, wenn x und y beide nichts mit z zu tun haben. Dass beide jeweils andere Mengen sind. Aber sobald eine der beiden Mengen z ist, dann wird es vermutlich nicht mehr kommutieren. Außer wir haben sehr viel Pech damit. Also machen wir konkret folgendes Beispiel. Sagen wir, wo x ist z und das ist x und y sei, keine Ahnung, meint die Menge r. Und hier haben wir die Inklusionsabbildung, die eine Zahl n schiebt auf n. Das ist unser f. Ja? Das ist x, das ist y. Jetzt machen wir das Natürlichkeitsdiagramm bitte. So. Das ist l von f. Okay. Das ist eta x, das ist eta y und das ist u des x. Das wäre so das Hafen. Und das kommentiert jetzt nicht, wie wir bestätigen werden, durch ein Diagramm, ja. Also Diagramm merkt. Lasst uns nicht mit einer beliebigen Liste starten, weil wir wollen nicht zeigen, dass es für beliebige Listen funktioniert, sondern mit einer konkreten Liste, um dann eben zu sehen, dass es für die nicht funktioniert. Ich entscheide mich für die Liste, ja genau, eben nicht eine mit Listenelementen, sondern ich entscheide mich willkürlich für diese Liste. Das ist eine Liste in L von x. Ja? L von z. Gut, die bilden wir ab. Dann formt daraus die Liste, ich schreibe jetzt mal 42,0, 19,0 und 13,0, um anzudeuten, dass das jetzt reelle Zahlen sind, statt ganze. Und jetzt bilden wir es mit ETHY ab. Die Vorschrift für ETHY steht hier. Wir müssen einen Check machen, ob die Menge y gleich z ist. Also ob r gleich z ist, das ist nicht der Fall. Also tun wir die Länge von dieser Liste bestimmen. Bereit. Die Alternative ist, erstmal eta x auszurechnen. Also eta z auszurechnen. Und da kommt halt einfach 17 raus. Und wenn wir 17 in die Identitätsfunktion auf n reinstecken, kommt immer noch 17 raus. Und die beiden Ergebnisse sind halt nicht gleich. Also ist das keine Messung.
Mich gerade noch verwirrt, bei der Angabe von natürlicher Grafo haben wir nur über die Morphismen geredet.
Richtig.
Und jetzt schauen wir tatsächlich in die Mengen rein und schauen, was die Morphismen mit den Mengen machen und checken die.
Genau, das ist eine sehr gute Frage. Der Grund, warum wir das machen, ist folgender. Diese Funktoren L und K, die bilden beide ab in die Kategorie der Mengen. Das heißt, die Morphismen, die ich hier auf der linken Tafelseite oben anzeige, Morphismen in D, sind in diesen beiden Beispielen Morphismen in der Kategorie der Mengen. Also Abbildungen. Und wenn wir von zwei Abbildungen schauen wollen, ob sie gleich sind, einmal der Abbildung so rum und einmal der Abbildung so rum, dann müssen wir Elemente einsetzen und schauen, was die Abbildung mit den Elementen macht.
Also wir gehen eine Ebene tiefer als die Definition.
Ja, weil halt die Morphismen in diesem Fall Abbildungen sind. Und Abbildungen vergleicht man über Elemente.
Ja.
Wenn die Morphismen was anderes wären, dann würden wir auch anders vorgehen, um dann die Morphismen auf Gleichheit zu testen.
Okay. Ja.
Ja. Ich wollte vielleicht gleich noch ganz kurz einfach ein ganz witziges Beispiel für eine Kategorie geben, wo die Morphismen überhaupt nicht Abbildungen sind. Wo die Morphismen aber auch nicht so was wie Herzchen sind, wie bei der Kategorie der Pokémon und b n kleiner gleich und so weiter, sondern wo die auch noch wirklich intrinsisch nochmal interessant sind, wo es auch ganz viele Morphismen geben kann. Noch ein Beispiel für diesen Nichtbeispiel? Noch eine Frage für diesen Nichtbeispiel? Wir halten mal noch das Motto fest vom natürlichen Trafo. Das Motto lautet: Bei natürlichen Trafos Eta sind alle Komponenten Eta x gleichmäßig in x auf ob c definiert. Gleichmäßig heißt nicht, dass jedes Objekt x eine Sonderbehandlung bekommt, sondern dass man alle Objekte x gleichmäßig behandelt. Nie keine Fallunterscheidung macht, ob x gleich z ist oder x ungleich z ist, sondern einfach direkt in den Ergebnissen schreibt.
Das ist vielleicht dann nicht gleich hin, das Motto, niemand hat Fallunterscheidungen.
Ja, könnte ich auch mal können. Ja. Also das Motto ist extrem gut, es ist trotzdem nur ein Motto, insbesondere es ist kein formales Theorem. Und wir werden mindestens ein Beispiel sehen, wo das Motto ein bisschen überstrapaziert wird. Aber es ist trotzdem ein extrem gutes Motto. Und immer wenn ich rausfinden will, bevor ich einen formalen Beweis mache, ob etwas in der Richtung drauf ist, dann schaue ich mir einfach an, wie ich das gleichmäßig mit. Und damit liegt man in 99,9% der Fälle richtig.
Aber so eine Fallunterscheidung, die nur n hernimmt zum
Unterschied? Ach, in Ordnung.
Genau.
Richtig, gleichmäßig in x. Wir machen also vielleicht, das ist gut, dass du das sagst, hier noch eine Fallunterscheidung drauf. Das ist ja unser Beispiel, nicht das Nichtbeispiel. Da machen wir n hoch 7, falls n kleiner gleich wie 4 ist, und n hoch 8, sonst. So, dann kommen hier zwar auch andere Ergebnisse raus, das da oder das da. Ja? Aber jetzt kommt dann wieder zweimal dasselbe andere Ergebnis raus. Deswegen passt das alles wieder. Also das wäre vielleicht keine gleichmäßige Definition in n, aber es ist eine gleichmäßige Definition in x, weil wir keine Fallunterscheidung in deutlich groß x treffen. Ja. Man könnte sich überlegen, ob man noch einen ganz anderen Rahmen findet. Das hat, der hat ja nichts mit groß x zu tun, sondern eher mit der Kategorie b n kleiner gleich vom letzten Mal, sodass das da als nicht natürlich gilt. Aber das wäre dann eine ganz andere natürliche Trafo oder keine zwischen ganz anderen Funktoren, nicht zwischen denen hier. Okay, ganz kurz ein Beispiel für eine gewisse Kategorie. Das ist die Kategorie der Cobordismen. Extrem wichtig in der Geometrie und in der Hartenfeldtheorie und in der Stringtheorie. Die Objekte, ich mache das alles grafisch, die Objekte wären Mannigfaltigkeiten genannt. Also zum Beispiel Sata wäre ein Objekt. Das ist so ein Schleifer, da kann ich durchpassen. Ein anderes Objekt wäre so, ein deformiertes Schleifer. Und nochmal eine andere Möglichkeit wäre zwei Schleifen nebeneinander. Das zählt als ein Objekt. Das ist ein Objekt. Und die Morphismen, die gehe ich auch einfach durch Skizze an. Also zum Beispiel, das sei unser Objekt X, ja? Und das hier sei unser Objekt X. Vorne ein Objekt hingeschrieben, hinten ein Objekt hingeschrieben. Und der Morphismus könnte jetzt so aussehen. So eine Fläche. Dieser Morphismus hat auch einen Namen, der heißt Hose. Alle auf die Hose. Zwei Löcher und ein Loch. Und es gäbe aber noch andere Morphismen. Zum Beispiel, hier könnte beides ein Loch sein. Wie ein Torus auch. Könnte sogar mehrere Löcher drin sein. Dieser Morphismus hat dann irgendwie keinen Namen mehr, sondern Hose mit zwei Löchern oder sowas jetzt. Also mit zwei Bonuslöchern, ne? Zusätzlich zu den drei, die eine Hose haben sollte. Und das wäre ein anderer Morphismus, wie der, den ich eingezeichnet habe, bevor ich die Löcher dazu gemacht habe. Gut. Nur ein Beispiel für eine wirkliche Kategorie. Die Morphismen also die Kategorie sind nicht Abbildungen, sondern solche zweidimensionalen Füllungen. Und eine Quantenfeldtheorie. Eine topologische Quantenfeldtheorie ist nichts anderes als ein monoidaler Funktor von dieser Kategorie in die Kategorie der komplexen Vektoren. Was auch immer das genau bedeutet. Okay, das kurz dazu. Dann würde ich vorschlagen, machen wir noch kurz Beispiele und nicht Beispiele. Es ist gut, da viele Beispiele zu sehen. Zweites Beispiel haben wir jetzt den Baumann zu verdanken. Der ist heute nicht drauf gekommen. Seit Met, Compton oder sowas, die Kategorie der vollständigen metrischen Räume.
Sei oder fest?
Sei. Die Kategorie der vollständigen metrischen Räume. Und stetigen Abbildungen zwischen diesen metrischen Räumen. Objekte von dieser Kategorie sind zum Beispiel R oder R7 oder andere. Wer Angst vor metrischen Räumen hat, denkt sich einfach, dass bei R und R7 drin ist und kommt damit wunderbar ins Leben für dieses Beispiel. Gut, dann haben wir den Verdichtfunktor V. Von der Kategorie der vollständigen metrischen Räume in die Kategorie der Mengen. Der Verdichtfunktor ordnet jedem metrischen Raum x zu. X. Aber vergessen, dass es nicht immer nur noch die Punkte, die in x sind. Und dann haben wir noch den Funktor, nennen wir den mal CMS. Der ordnet jedem Vollständigkeitsnorm x zu die Menge der Cauchy-Folgen. Dieser von x gleich Menge der Cauchy-Folgen. Also jede einzelne Cauchy-Folge ist in dieser Menge eher von x. Hier sollten wir wirklich ganz kurz noch dazu sagen, was dieser Funktor auf Morphismen macht. Also sei ein Morphismus gegeben, also eine stetige Abbildung zwischen zwei metrischen Räumen, vielleicht der Sinus von R nach R, ja. Dann muss daraus gemacht werden eine Abbildung mit dem Namen CF von R. Die dann von der Menge der Cauchy-Folgen x in die Menge der Cauchy-Folgen y verläuft. Und was soll der Funktionskern sein? Der Funktionskern soll folgender sein: Wenn man so eine Cauchy-Folge hat, A0, A1 und so weiter, dann wenden wir f auf jede Folge dieser. Hier kommt eine neue Folge raus. Und zwar wieder eine Cauchy-Folge. Das ist aber nicht völlig trivial. Also kurz ein anderes Einschub. Man könnte vielleicht denken, dass stetige Abbildungen Cauchy-Folgen bewahren. Also dass man eine Cauchy-Folge hat, in A0, A1, A2, und beim F auf jedes Element an, dass wieder eine Cauchy-Folge rauskommt. Das ist im Allgemeinen aber nicht richtig. Das stimmt aber schon, wenn der Quellraum x vollständig war. Dann stimmt es aus folgendem Grund, diese Cauchy-Folge A0, A1, A2, die konvergiert ja dann gegen irgendein Element A. Und wir wissen, dass stetige Abbildungen konvergente Folgen bewahren. Also das heißt, f von A0, f von A1, konvergiert dann gegen f von A, ist also eine konvergente Folge und damit insbesondere wieder eine Cauchy-Folge. Also ein bisschen roundabout. Ne? Gut, so sieht also diese Frage aus.
Gegenbeispiel ist jetzt nicht parat.
Doch, habe ich einen. Nämlich, stell dir vor, die stetige Abbildung von R plus nach R plus. Die x nicht auf 1 bezieht. Eine stetige Abbildung. Und jetzt sage ich dir eine Cauchy-Folge, die diese Abbildung nicht bewahrt. Nämlich die Folge 1, 1,5, 1 Drittel, 1 Viertel, 1 Fünftel, 1 Sechstel. Das ist eine Cauchy-Folge, weil in R würde die ja sogar konvergieren gegen 0. Wenn wir die aber abbilden, vermöge diese Abbildung, dann kommt 1 durch 1, 1 durch 1,5, 1 durch 1 Drittel, 1 durch 1 Viertel raus, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das ist keine Cauchy-Folge mehr. So, jetzt machen wir unsere natürliche Trauung. Eva. Das ist also... Das soll eine Konstante werden von CF nach Tau. Von dem Funktor, der die Menge der Cauchy-Folgen berechnet, in den Funktor, der vergisst, dass der mittlere Raum ein mittlerer Raum war. So, wir müssen dazu das Eta x angeben, wir müssen eine Komponente angeben. Und jetzt sag mir mal, was man mit so einer Cauchy-Folge machen kann, damit ein Element aus X rauskommt.
Ja. Und wenn es vollständig ist, kann ich nicht im Plan sein.
Ja. Hast du einen anderen Vorschlag dagegen?
Ich hätte das Menge einfach aufgeschlossen.
Also aus der folgenden Menge machen.
Ja.
Ich schreibe es kurz hin. So, das kannst du machen. Auf jeden Fall kommt eine Menge raus. Allerdings, jetzt soll ein Element aus x rauskommen. Das da wäre ein Element aus p von x.
Ah, okay.
Das heißt, das wäre dann okay, wenn wir als Zielfunktor nicht den Typen hätten, v zu nehmen, sondern p zu nehmen, den Potenzmengenfunktor. Aber wir haben uns den Typen v zu nehmen Und das, was wir nicht machen, war die Teilnehmerrechnung. Deswegen dürfen wir es nicht. Genau, aber wenn ihr jemand X rauskommt soll, dann würden wir auch den Limit haben. So, jetzt checken wir noch ganz kurz, ob jemand richtig drauf ist. Das hat Marc schon in der Analyse 1 geprüft. Nur ohne es. Bei dem Namen. Nämlich, da er irgendwie die Abbildung F beginnt zwischen zwei vollständigen Listen Räumen, dann mal ist das Natürlichkeit 4 Quadrat hin. Und jetzt nur mündlich, was passiert hier? Wir wollen wieder prüfen, dass das Diagramm kommutiert. Wir orientieren uns zunächst und sehen, aha, das ist ein Diagramm, das ist schon wieder Mengen. All die Pfeile sind also Abbildungen. Um also zu prüfen, dass das Diagramm kommutiert ist, in dem Diagramm ja machen. Sei also ein beliebiges Element oben links gegeben, also eine Cauchy-Folge A0, A1, A2 in F. Und dann gibt es zwei Sachen, die wir damit machen können. Wir könnten entweder erstmal auf jedes Folgenglied F anwenden und dann den Limes nehmen. Oder wir könnten erst den Limes nehmen und dann F auf den Limes anwenden. Also die Kommutativität von diesem Diagramm drückt aus, dass F von das Limes n gegen F von F von An dasselbe ist wie F von Limes n gegen F An. Und das ist der Satz von Heine. Was da macht. Das Beispiel soll auch so ein bisschen illustrieren, dass natürliche Transformationen halt wirklich überall vorkommen, auch an Orten, wo man es vielleicht nicht unbedingt vermutet. Ja? Limes bilden ist ein Beispiel für eine natürliche Transformation. Man muss sich nur überlegen, was der passende Quell und der passende Zielpunkt ist.
Ist Heine nicht Standardanner, oder?
Doch.
Weil du zumindest auch gesagt hast, dass es halt der MW speziell gemacht hat?
Nö, er hat nicht speziell gemacht. Also schon eher, dass jeder Analyst 1 erkennt, den Satz von Heine irgendwann macht. Mein Ding auch in einer 2, aber nach einer 1-2 sollte das abgeschlossen sein. Es sei natürlich, du machst ganz andere Grundlagen. Man sagt zum Beispiel, topologische Räume und Mischräume ist alles Quatsch. Und es funktioniert konstruktiv nicht so gut. Zum Beispiel Matthias hat eine Bachelorarbeit darüber geschrieben. Konstruktiv gibt es zwar eine Menge von reellen Zahlen, aber die hat nicht so gute Eigenschaften wie in klassischer Mathematik. Und was man dann lieber machen sollte, wäre den Topos der reellen Zahlen zu betrachten. Und dann gibt es unstetige Abbildung gar nicht mehr. Die kann man da gar nicht formulieren. Und dann ist das von Heine eine Trivialität. In diesem anderen neuen Framework, ja? Gut. Aber ich sage es nicht in den Quark, dass man das wirklich macht. Nein. Okay. Wie viel Angst habt ihr denn vor dem Doppeldualraum?
Ich habe vorher noch mal eine Frage für das Gegenbeispiel, das
du vorher gestellt hast. Ja, genau. Sorry, ja.
Ich verstehe es immer noch nicht ganz.
Ja.
Also R plus, also der Folge kann ja nicht gegen 0 konvergieren.
Nee, genau, ja.
Weil es ja in R-Plus ist, genau. Ja auch nicht vollständig.
Richtig, ja, genau.
Aber ich meine, dann würde das ja auch kaputt gehen, oder? Also wenn du jetzt das als Gegenbeispiel angibst, weil das heißt eine stetige Abbildung.
Ja, aber das ist keine stetige Abbildung, die in der Kategorie mit Complete enthalten ist. Weil Quelle und Ziel nicht vollständig sind. Das ist nur die Kategorie der vollständigen Mischräume. Das Beispiel hätte nicht funktioniert,
wenn ich nicht der Funktor
der metrischen Räume genommen hätte. Ich musste wirklich die Kategorie der vollständigen metrischen Räume nehmen.
Ah ja, okay. Ja. Das ist ein Morphismus in Met-Kompel. Oder kein Morphismus.
Genau, diese Funktion hier wäre kein Morphismus in Met-Kompel.
Ja, okay.
Weil es liegt nicht so sehr am Morphismus, eher daran, dass Quelle und Ziel nicht vollständig sind. Aber wie dem auch sei, ist kein Morphismus in der Pompe deswegen nicht zugelassen, um die Natürlichkeit zu überprüfen.
Ja,
um die Natürlichkeit zu überprüfen, muss man alle Morphismen in C durchgehen. Nicht in irgendeiner größeren Kategorie, die
C hat.
Ich schreibe mal kurz das Doppelgeordnete als Beispiel nicht hin, aber es wird nicht genauer diskutiert. Das findet ihr zum Beispiel ausführlich auf der Wikipedia diskutiert, weil das so das Standardbeispiel für eine natürliche Transformation ist. Wir nehmen als Einfluss die Identität von der Kategorie der Vektorräume, der R-Vektorräume. Diese Kategorie der R-Vektorräume bildet einen Vektorraum V auf V ab und eine Abbildung F auf F. Und als anderen Punkt nehmen wir den Doppeldualfunktor DD. Der bildet einen Vektorraum V auf seinen Dualraum ab. V-Dual, andere Leute schreiben das auch als V-Sternchen. Und zur Erinnerung, das war definiert als die Menge aller, aller Alpha von V nach R, so das Alpha R-Linear. Und eine lineare Abbildung F von V nach W wird abgebildet auf ihre Doppeldualabbildung. F-Dual-Dual oder F-Stern-Stern. Will ich gerade nicht wiederholen, was es ist, weil wir wollen noch andere Beispiele sehen und wollen auch mehr machen als nur Beispiele heute. Ich werde euch also nochmal im Erlass-Clip anschauen. Und dann gibt es eine natürliche Trafo vom Identitätsfunktor in den Doppeldualraumfunktor. Und deren Komponente bei V, die hat diesen Typ, geht von V nach V dual dual. Und das war eine Abbildung, die es ganz sicher auch noch im LA1-Clip gab. Also falls ihr Steine hattet, das wird nicht unbedingt in LA1 gemacht, manchmal wird das auch in LA2 gemacht. Ich schreibe die Abbildung so. Mir ist egal, wie ihr die schreibt. Könnt auch ein das auf jeden Fall ist eine natürliche Transformation. Und das Motto ist auch wieder zutreffend, ne? Ist gleichmäßig definiert. Ich habe jetzt keine Fallunterscheidung gemacht, was der Vektorraum ist. Falls der Vektorraum R3 ist, macht das. Falls der Vektorraum R7 ist, macht das. Einfach locker flockig eine Abbildung hinzuschieben. Würde mir natürlich drauf sein.
Das passt jetzt die Definition vom Doppeldualpunkt gerade noch nicht ganz. Das sind Hakensternchen und die Menge.
Danke sehr. Ja, richtig. Hinten war es okay, aber hier nicht. Ja? Also, dann mache ich das so. V geht auf V Doppeldual. Und hier ist ein Einzug, was eigentlich V dual ist. Ja, das passt. War noch was falsch?
Nee.
Man kann ein bisschen darüber philosophieren, ob es auch eine natürliche Transformation gäbe vom Identitätsfunktor in den einmaligen Dualitätsfunktor, vom Identitätsfunktor in den einmaligen Dualitätsfunktor, statt zweimal dual. Antwort ist nein. Was zwei Gründe hat, zum einen einen gewissen, dass es einfach von der Richtung der Pfeile nicht passt, und zum anderen aber auch inhaltlich von V nach V dual, da gibt es keine kanonische Abbildung, die man hinschreiben kann. Da muss man immer eine Basis wählen. Oder ein Skalarprodukt, was circa dasselbe, also was auch selbe drin ist, um die Abbildung schreiben zu können. Aber in den Doppeldualraum kann man immer nie beschaffen.
Das ist ein Doppeldualraum.
Dann haben wir noch ein witziges Beispiel, wieder ein Nicht-Beispiel.
Und dann haben wir, glaube ich, ein Beispiel.
Gut, die beiden Funktoren heißen f und g. Und die gehen von Z0 nach Z0. Was ist Z0? Z0 ist die Kategorie der Mengen, aber man nimmt nicht alle Abbildungen rein, sondern nur die Direktion. Kategorie der Mengen. Und Bijektionen. Also nicht alle Abbildungen, nur die Bijektion. Das ist also eine Unterkategorie von der Kategorie aller. Okay. Und was macht der Funktor? Der bildet x ab auf f von x. Und was ist f von x? Das ist die Menge aller Permutationen von Elementen auf x. Also zum Beispiel würde der die Menge 1, 2 abbilden auf diese Menge, die zwei Permutationen enthält. Und wenn das jetzt nicht 1, 2 wäre, sondern vielleicht 1, 2 Hütchen, dann sähe die Permutation halt so aus. Die Menge der Permutation. Okay, also das ist der eine Funktor. Und jetzt der andere Funktor. Der schickt x auf g von x. Und g von x ist die Menge der Möglichkeiten, die Elemente von x in einer Liste anzuordnen. Erstes Element, Komma zweites, Komma drittes. Also zum Beispiel würde der die Menge 1,2 gut abbilden auf die Menge, die die Elemente erst in dieser Reihenfolge enthält und dann in der anderen Reihenfolge. Jetzt sollte ich noch eine kleine Modifikation an dem Framework vornehmen, weil wenn x unendlich groß ist, dann habe ich vielleicht, weiß ich nicht genau, wie ich die Liste meine dann, ja? Deswegen will ich mich einschränken auf Set 0. Das ist die Kategorie der endlichen Mengen. Oder auch nur die Direktion. Kategorie der endlichen Mengen. Gut. Jeweils müssen wir noch hinschreiben, was die beiden Funktoren auf Morphismen machen. Sie haben sich nur angegeben auf Objekten. Jetzt mal kurze Frage. Wenn die Menge x n Elemente enthält, wie viele Elemente enthält dann f von x? N verbindet. Okay, und hier dieselbe Frage. Wenn die Menge x n Elemente enthält, wie viele Elemente enthält dann g von x? Auch n verbindet. Ihr seht also, die Mengen f von x und g von x, die hier rauskommen, die sind immer gleich groß. Wenn die immer gleich groß sind, dann gibt es immer irgendwelche Bijektionen zwischen denen. Für jede n-te Menge, gibt es eine Bijektion eta x von f von x nach g von x. Diese Morphismen sind nicht Teil einer natürlichen Trappe, die von f nach g verlaufen sind. Ist jetzt nicht bewiesen, ist auch nicht klar. Wenn ihr das selbst machen wollt, dann müsst ihr euch erst überlegen, wie hier die Abbildungsvorschriften noch zu ergänzen sind und dann könnt ihr Natürlichkeit auf Quadrat finden, sodass es nicht passt. Aber ich will hier schon mal die Message versuchen rüberzubringen. Damit es halt so eine natürliche Transformation gibt, genügt es halt nicht, dass es jeweils ähnliche Morphismen gibt von f von x nach g von x. sondern die müssen auch gleichmäßig definiert sein. Und ich kann zwar für jedes x separat irgendeine Funktion von hier nach hier finden, aber die werden nicht gleichmäßig sein. Denn so eine Projektion von hier nach hier, die gibt es nicht auf kanonische Art und Weise. Die gibt es erst, wenn ich mich irgendwie entschieden habe, die Elemente durchzunummerieren. Und dann kann ich auch irgendeine feste Reihenfolge wählen, die ich jetzt wieder aufschreibe. Ja? Aber es gibt mehrere Möglichkeiten, die Elemente durchzunummerieren. Und dann gibt es auch mehrere Projektionen dazwischen. Und ich kann mich nur willkürlich für eine von denen entscheiden. Beim Beispiel 1, 2, gut, da war es jetzt immer noch so, dass quasi, weil ich rechtlich geprägt bin, ja, dass ich jetzt immer 1, 2 Hut als erstes gemacht habe in der Reihenfolge. Aber S kann man ja auch anwenden irgendwie auf die Menge Herzchen, Komma, Raute. Ja? Und dann weiß ich nicht, in welcher Reihenfolge ich hier am liebsten die Formulation aufschreiben sollte. Auch hier weiß ich nicht, in welcher Reihenfolge ich die in eine Liste bringen sollte. Und dann sehe ich, dass ich willkürliche Wahlen brauche. So, das wäre jetzt erstmal das Ende zum Beispiel. Dann schauen wir jetzt mal ein bisschen, was man mit dem klüschen Tropos machen kann.
Und wieso kann ich einfach nicht eine beliebige Permutation dann auf ein Element aus dem anderen abbilden? Wieso ist da die Reihenfolge
wichtig? Kannst du schon machen und so kriegst du auch diese Bijektionen. Mhm. Aber du wirst dann halt sehen, das Natürlichkeitsquadrat kommentiert nicht. Okay. Du kannst es machen, aber du hast dann willkürlich Wahlen getroffen, die du treffen kannst, aber sie führen halt nicht zu
natürlichen Tropos. Das war, wo ich da die Wahl treffe. Also ich nehme ja irgendein Element aus der linken Menge und würde es dann auf die gleiche Reihenfolge.
Auf die gleiche, ja, genau, okay. Aber dann schreiben wir es mal ganz kurz hin. Also eine Permutation hier ist ja die Identitätspermutation. So. Die andere Permutation, schickt die vertauschte Seite oben. So. Jetzt sag mir mal, wohin du, auf welche Liste du diese Permutation abbilden willst, die vordere.
Auf die
Herzchen. Genau, du würdest jetzt sagen, okay, auf Herzchen, Komma, Raute. Und hier würdest du es andersrum machen, auf Raute, Komma, Herzchen. Ja. Weil du sagst, naja, ich lese halt die untere Zeile ab und schreibe das in der Ecke. Ja. Genau, so, aber es gibt da gar kein mathematisches Grund, dass ich Herzchen vor Liste geschrieben habe. Eine Menge weiß nicht, was in welcher Reihenfolge ihre Elemente kommen. Das weiß ich persönlich, hab mich entschieden, das Herzchen vorne hinzumalen. Ja? Ich hätte mich auch entscheiden können, Herzchen immer hinten hinzumalen. Das wäre dann die Situation aus Sicht der Mathematik genau dieselbe gewesen. Und dann hättest du aber plötzlich es eventuell andersrum hingeschrieben. Ne? Also du hast dich eben schon willkürlich darauf festgeschrieben, dass man sagt, naja, diese Elemente, die ordne ich so an, erstes Herzchen, dann das Raute, und dann kann ich immer in unseren Zeilen abschreiben, was drin steht. Aber du hast dich willkürlich dazu entschieden, erstes Herzchen und dann die Raute zu nehmen.
Okay, also ein Problem würde ich bekommen, wenn ich jetzt einmal Herzchen-Raute genau. Und einmal Raute-Herzchen,
ja.
Herzchen-Raute, dann hätte ich es anders besser.
Genau. Ja. Das Problem ist quasi...
Das ist keine Bijektion mehr.
Also das Problem ist, du kannst schon für jedes x so eine Bijektion wählen, aber die wird sich nicht vertragen mit anderen Bijektionen, die du für andere Mengen x finden wirst.
Okay.
Weil du nicht konsistent, gleichmäßig auf dem gesamten Universum von Sachen eine gute Ordnung finden kannst. Wir definieren jetzt die Funktorkategorie. Sein C und D Kategorien. Dann gibt es die Funktorkategorie. Für die gibt es verschiedene Schreibweisen. manche Leute schreiben so, Eckel, Klammer, CD. Andere Leute schreiben Punkt CD. Und Leute, die sehr zweikategoriell drauf sind, schreiben Home Cut CD. So, das ist eine Kategorie. Also führen wir die Objekte und die Morphismen auf. Die Objekte von dieser Kategorie sind alle Funktoren von C nach D. Und die Morphismen sind natürliche Tropfen. Menge der natürlichen Trafos von F nach D. Müssen noch Identitäten und Komposition angeben. Also, wenn F ein Punkt ist, dann müssen wir eine identitätsnatürliche Trafo angeben von F nach F. Das ist eine natürliche Trafo, also die insgesamt könnte durch einen griechischen Buchstaben Eta bezeichnet werden. Und das machen wir so, dass wir sagen, die Komponente von dieser natürlichen Trafo an der Stelle x, das soll ja dann ein Morphismus sein von f von x nach f von x. Und da fällt uns nur eine Sache ein, nämlich die Identität auf x zu nehmen. Und man kann nachprüfen, dass das Natürlichkeitsdiagramm dann auch wirklich kommutiert wird. Und als Komposition, da nehmen wir die sogenannte vertikale Komposition von natürlichen Trafos. Es gibt auch noch eine horizontale Komposition.
Das ist nicht die Identität auf f von x sein?
Ja, danke, vielen Dank. Genau. Ja, sonst passt es vom Typ nicht. Es gibt auch noch die horizontale Verkettung, aber hier brauchen wir die vertikale. Wie geht die vertikale? Wie sieht die aus? Also wir haben die beiden festen Kategorien C und G. Und dann irgendein Funktor f, irgendein Funktor g, und irgendein Funktor h. Und hier haben wir eine natürliche Trafo eta und hier haben wir eine natürliche Trafo omega. Und die beiden können wir vertikal komponieren. Da kommt dann insgesamt eine natürliche Trafo von f nach h raus. So, wir müssen eine Schreibweise für die finden und ich glaube, wir nennen das Eta prä Omega. So, wir müssen nicht eine Schreibweise finden, sondern wir müssen auch sagen, wie die definiert ist. Die besteht wieder aus ganz vielen Komponenten. Also müssen wir angeben, was all ihre Komponenten sind. Also für jedes Objekt x auf C müssen wir jeweils einen Morphismus auf D hinschreiben. Mit der richtigen Quelle und dem richtigen Ziel. Wollt ihr kurz drüber knobeln, was man da nehmen könnte?
Eta x del Omega von Eta x. Oder wie kann man das?
Ich glaube, es funktioniert einfach
Omega x.
Omega x wieder. Wir können die Probe machen. Eta x, das ist Morphismus von f von x nach g von x. Und Omega x, das ist Morphismus von g von x nach h von x. Und wenn wir die komprimieren, kommt Morphismus von f von x nach h von x raus. So soll es auch sein bei einer Komponente, wenn man wissen kann. Übungsaufgabe, beweist, dass wenn man das definiert, dass da auch wirklich eine natürliche Transformation rauskommt. Dass also das Natürlichkeitsquadrat in jedem Fall kommuniziert. Da wird natürlich eingehen, die Natürlichkeit von dem Eta und die Natürlichkeit von dem Omega. Das sind zwei Quadrate, die man dann witzig übereinander stapeln kann. Okay. Das ist eine coole Sache. Das ist deswegen eine coole Sache, weil Funktoren sind ja schön. Und immer wenn wir irgendwas finden, sollten wir uns fragen, hey, was ist denn eigentlich die Kategorie dieser Dinge? Und bis vor heute konnten wir das nicht, weil wir nicht das Konzept von der Physik drauf haben. Aber jetzt kann man es. Da fällt aus dem Maßraum was ab. Nämlich, ihr wisst doch, dass man immer, wenn man eine Kategorie hat, und Objekte in der Kategorie, dann gibt es das Konzept von der Isomorphie dieser beiden Objekte. Nämlich, das war so definiert, dass es einen Isomorphismus von dem einen Objekt ins andere gibt. Das heißt, Morphismus, der auch einen Intermorphismus gibt. Okay, jetzt haben wir gesehen, dass Funktoren Objekte von einer Kategorie sind. Also können wir jetzt auch von der Isomorphie von Funktoren sprechen. Wir erhalten das Konzept der Isomorphie von Funktoren. Geschenkt. Also seien F und G Funktoren von der mit derselben Zelle und derselben Ziel. Dann schreiben wir F ist isomorph zu G, genau dann, wenn es eine natürliche Trapo in die eine Richtung gibt, eine in die andere, sodass die beiden Werte kombiniert in beide Richtungen jeweils Identitäten geben. Also wenn es ein Theta gibt, von F nach G, und ein Omega gibt, von G nach F, sodass, wenn man erst Eta geht und dann Omega, dass dann Eta F rauskommt, und wenn man erst Omega geht und dann Eta, dann wird G raus. Und wenn ihr wollt, könnt ihr eine Übungsaufgabe bearbeiten. Genau dann gibt es so ein Paar von natürlichen Trapos. Wenn es eine natürliche Trapo in die Hinrichtung gibt, sodass all deren Komponenten jeweils isos sind. Sodass alle Eta x von f von x nach g von x isos in g sind. Also wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, dann kann man sich das passende Omega, was man braucht, automatisch basteln. Und zwar so, dass es wieder eine natürliche Transformation ist.
Da hat man ja die Omega x eigentlich schon geschenkt, wenn man weiß, dass Eta x iso ist, dann.
Ja, was ist das Omega x?
Die einfach die Umkehr.
Richtig, die Inversen, die es ergibt. Und die gibt es auch, es gibt ja auch nur, es gibt ja, also wenn man sich nicht unklar ist, dann hat er auch nur einen Invers. Daher kriegst du keine willkürlichen Wahlen, wenn du jetzt all die Eta x hoch minus 1 aufsammelst zu einer natürlichen Trapo. Deswegen kann man glauben, dass die Umkehrtrapo, die du so definiert hast, wirklich eine Transformation sein wird, natürlich.
Wo
muss man natürlich noch nachhalten.
Woher bekommt man das, dass die Inverse eindeutig ist? Weil wir hatten nur das so definiert, dass es eine Umkehrabbildung gibt.
Einen Umkehrmorphismus gibt, genau. Ja. Genau, kein Stress. Genau, das bekommt man, indem man die Übungsprobe löst.
Okay. Ja.
Funktioniert aber genauso wie in der LA1 der Beweis, dass ein Gruppenelement nur einen Inversus hat.
Aber es einen Identitätsmorphismus gibt.
Ja, das muss man, das kann man auch noch zeigen, aber das war also gar nicht explizit in der Übungsaufgabe.
Ja.
Wenn ihr ein Beispiel haben wollt von Faktoren, die zu einer Isomorph sind, dann kann man sehr leicht künstliche Beispiele davon sehen, aber es gibt auch interessante. Ein künstliches Beispiel wäre folgendes. Ihr erinnert euch an den Listenvogler, der war mit eckigen Klammern definiert. Also eine Liste von uns war eine eckige Klammer auf, dann kommt ein Element, dann kommt eine eckige Klammer zu. Ich hätte den auch mit spitzen Klammern definieren können. Da klären dann formal andere Dinge raus. Ja? Weil eine Liste mit eckigen Klammern nicht dasselbe ist wie eine Liste mit spitzen Klammern. Also wir hätten einmal den richtigen Punkt der L und dann so eine möchtige Abschau von L, L-Schlange, wo immer diese spitzen Klammernlisten rauskommen. Es gibt aber keinen wesentlichen Unterschied dazwischen. Daher könnte man zeigen, dass diese beiden Faktoren zueinander natürlich isomorph sind. Also sind dann isomorph. Und man sagt da, dass die Faktoren natürlich isomorph sind, wenn sie isomorph sind. Weil der Vermöge natürlich in der Funktion isomorph ist. So, das Adjektiv natürlich rettet sich dann auch in die Sprache ein. Aber und sonst, viele Faktoren sind nicht isomorph. Ja? Zum Beispiel, wir hatten einen Listenfunktor und einen Potenzlängenfunktor. Die gehen beide von Set nach Set, sind nicht isomorph. Weil es auch einen wesentlichen Unterschied gibt zwischen Listen und Längen. Weil ein Konstrukt der Anteil anderen nicht. Okay, und mit Hilfe von der Definition kann man jetzt die letzte Definition bringen, die wir heute diskutieren wollen, nämlich die von der Äquivalenz von Kategorien. Sehr, sehr schönes, wichtiges Konzept, sodass man viele starke Sätze in der Mathematik, insbesondere solche, die Teilgebiete der Mathematik miteinander verbinden, übersichtlich formulieren kann. Definition: Kategorien C und D heißen genau dann zueinander äquivalent, falls es Funktoren f von c nach d und einen anderen Funktor g von d nach c gibt, sodass, wenn man die beiden Funktoren verkettet, einmal so rum und einmal so rum, was dann bis auf Isomorphie die jeweiligen Identitätsfunktoren rauskommen. Machen wir erst ein übersichtliches Beispiel dazu und dann klären wir ein bisschen, warum jetzt hier zum Beispiel Isomorphiezeichen stehen und nicht gleicher Zeichen. Das können wir nämlich prinzipiell auch machen. Man schreibt dann, wenn die zueinander äquivalent sind, dann gibt es was für ein Zeichen, nämlich C äquivalent D. Die nicht immer Pi-Zeichen, aber die mit ihm einlässt. Also da kommen zwei Kategorien hin und die Behauptung ist dann, dass die zueinander äquivalent sind. Die eine Kategorie hat nur ein Objekt und einen Morphismus. Die zählt die haben.
Tschüss.
Tschüss, wünsche viel Spaß beim Vortrag.
Dankeschön.
Und die andere Kategorie So, wir haben jetzt drei Kopien von dem Objekt. Aber auch jeweils Isomorphismen. Und zwar jeweils genau einen zwischen den Objekten. Es wird jetzt jeweils so gemacht, dass alle Morphismen eingezeichnet sind. Diese beiden Kategorien sind zueinander äquivalent. Weil quasi aus traditioneller Sichtweise sind die gleich gut. Hier gibt es zwar quasi dreimal dieses Objekt, ja. Aber bis auf Isomorphie auch wieder nur einmal, weil das sind alles isomorphe Kopien von demselben Objekt, weil wir immer Isomorphismen zwischen den Objekten haben. Ein anderes Beispiel wäre, wir nehmen einmal die Kategorie der Mengen. Und dann nehmen wir folgende neue Kategorie. Kategorie der Mengen mit einer weiteren leeren Menge. Die Kategorie enthält schon eine leere Menge, aber mit einer weiteren leeren Menge. Die heißt dann vielleicht leere Menge Schlange. Und einem ISO von der echten leeren Menge in die falsche leere Menge. Also wir fügen zu dieser Kategorie der Mengen ein Objekt noch dazu, welches wir falsche leere Menge nennen. Und dann verbinden wir das genauso, wie wir wie sonst die Verbindung der echten leeren Menge wäre. Paar Morphismen fehlen noch. Also wir tun diesen ISO dazu und genau einem neuen Morphismus von der leeren Schlange nach X für jede Menge X. Weil die echte leere Menge hätte ja auch all solche Abbildungen. Also leere Menge Initiale. Ja, das sind äquivalente Kategorien. Die sind nicht gleich, die beiden Kategorien. Ja. Die rechte Kategorie enthält ein Objekt mehr. Aber sie sind nicht blatt. Aus Sicht der Kategorientheorie gleich gut.
Wäre das nicht auch ein Sonderbeispiel von dem, was wir links schon gezeichnet haben?
Ja. Und ein interessantes Beispiel wäre jetzt einmal die Numerika-Willen-Kategorie. Und dann die Kategorie der endlich-dimensionalen R-Vektoren. Diese Äquivalenz, die macht präzise die intuitive Idee, dass lineare Algebra eigentlich nur Matrixrechnung ist. Jetzt schreiben wir mal noch ganz kurz die beiden Funktoren f und g auf, die zu diesem Beispiel gehören. Und das ist dann das Letzte, was wir machen. Also, wir brauchen Funktor f von der Generikabinett-Kategorie in die Kategorie der endlichen Vektoren. Lass mich das abkürzen mit Sekt R Index FD für Finite Dimension. Dieser Funktor schickt eine Naturzahl n auf R hoch n und eine Matrix A, das sind die Morphismen, auf die Abbildung Multiplikation mit der Matrix. Hat man auch heute ganz am Anfang. Das ist F. Und den Funktor g in der anderen Richtung, schauen wir mal, ob wir den hinkriegen.
Ja, ob die Dimension ist oder
dieser Funktor schickt einen Vektorraum auf seine Dimension, das ist ja dann natürlich klar. Spannend ist noch, was ich jetzt notieren soll mit linearen Abbildungen. Weil wenn wir eine lineare Abbildung haben, f von v nach w, linear, dann muss die jetzt ja auf irgendeine Matrix gehen. Und zwar eine Matrix mit so viel Spalten, die V-Dimension hat, und so viel Zeilen, die W-Dimension hat. Habt ihr da einen Vorschlag? Ja? Genau. Ja, das ist genau der wichtige Punkt. Die Darstellungsmatrix von F bezüglich irgendwelcher festgewählter Basen in V und B.
Bezüglich irgendwelcher festgewählten gewählter
Basen in V und B. Also um den Punkt dort hinschreiben zu können, müssen wir zunächst mal für jeden endlichen Galileo-Raum jeweils eine Basis wählen. Wir einigen uns für jeden endlichen Galileo-Raum auf eine Basis. Und das machen wir dann auch mit dem Ausgangspunkt. Gut. Wir einigen uns drauf. Sobald wir uns darauf geeinigt haben, dann können wir den Punkt einfach hinschreiben.
Weil wir sind auch eine endliche Dimension.
Ja, und man braucht nicht das Ausgangspunkt, um von einem endlichen Galileo-Raum eine Basis hinzuschreiben. Okay. Aber wenn wir für jeden endlichen Galileo-Raum dann brauchen wir. Und zwar brauchen wir, also ich war ja in Void, ja, und da war ich ja bei einem Mathematiker, und was ihn persönlich beleidigt, so wie wenn ich sage, deine Mutter ist hässlich, ja, ist, wenn die Leute das sogenannte globale Auswahlaxiom verwenden. Das globale Auswahlaxiom ist das Auswahlaxiom, aber nicht für Mengen, sondern für Klassen. Und das bräuchte man hier, weil es gibt eine echte Klasse von endlichen Galileo-Raum. Also da steckt das quasi Mengen für die interne Subtilität ein. Aber wenn man das gewählt hat, dann kann man den Punkt auf die Linie schreiben. Hier können wir einwenden, Moment, willkürliche Wahlen, das wird keine natürliche Transformation. Hätte ich auch recht, aber hier ist ein Punkt. Hier soll ein Punkt werden, keine natürliche Transformation. So, jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn die Funktoren so und so umlaufen. Ja? Lasst uns anfangen, hier bei dem Objekt der Numerikerin festzulegen. N. Lasst dann den Punkt anwenden, dann kommt R hoch N raus. Und lasst jetzt den Punkt anwenden, dann kommt die Dimension von R auf N raus, also wieder N. Also genau dasselbe. Gut. Und man kann sich das auch überlegen, wenn man mit einer Matrix startet, dafür die lineare Abbildung, und sagen, wie das ist, was wieder davon macht. Und wenn man sich noch geeinigt hat, meinetwegen für die R hoch N die Standardbasen zu wählen und nicht andere Basen, dann kommt auch wieder exakt dieselbe Matrix raus.
Ja. Du musst nicht für jedes N die Standardbasis wählen. Ich kann auch für ein N die Standardbasis und dann für ein anderes N können wir komplett andere.
Ja, kannst du das dann machen, aber wenn die Entscheidung, die R und N mit ihren jeweiligen Standardbasen zu versehen, dann stimmt es, dass wenn man mit einer Matrix startet, die lineare Abbildung dazu bestimmt und dann wieder die Darstellungsbasis berechnet, dass dann wieder dieselbe Matrix rauskommt. Wenn du andere Basen gewählt hast in den R und N, was du auch machen darfst, dann würde es nicht stimmen, dass genau dieselbe Matrix rauskommt, sondern machst du mit anderen Zahlen, weil du halt nicht einen Basiswechsel drin hast. Ja. Wir sehen auf jeden Fall, so weit ist es ganz okay. Ja? Also wenn man sich ein bisschen Mühe gibt mit den Wahlen, dann wird man sehen, dass erst F gehen und dann G, dass das gleich die Identitätspunkt dort auf dem Numerikerring kategorisiert. Wenn man akzeptiert, dass man auf den R und F die Standardbasen wählt und nicht andere Basen. Wenn man das macht, dann stimmt die Möglichkeit. Aber was passiert, wenn man es andersrum macht, wenn man erst G geht und dann F? Das heißt, wir starten mit dem Vektorraum, berechnen dann die Dimension und bauen dann den Vektorraum R hoch, was seine Dimension war. Dann wird ein Vektorraum rauskommen, der isomorphisch zum Alten, aber es wird nicht derselbe Vektorraum rauskommen. Das heißt, das wird nicht gleich die Identitätsfunktion auf der Kategorie der F mit einem R-Vektorraum sein. Aber Übungsaufgabe. G prä F wird isomorph sein. Zu diesem Vektor. Zum Identitätspunkt.
Ich bin gerade noch ein bisschen am Überlegen. Hm. Ich glaube auch mehr, wenn man jetzt von F ausgeht.
Ja.
Z
das x am Anfang auch schon bezüglich der Basis, ob es dann zumindest dann die Anfangsbasis nicht dann eh rauskürzt quasi.
Genau, aber ich glaube nicht, also bei, also was heißt das x ist bezüglich einer Basis? Also es ist halt ein Spaltenvektor, ne? Weil es ein Element von R auf N ist.
Okay, du müsstest halt bezüglich einer Basis.
Ja,
das ist Standard.
Genau, also ja, ich glaube, was du sagst, kommt sich dann zu folgendem runter. Die Darstellungsmatrix von dieser Matrix bezüglich der Standardbasis ist A. Weil du eben sagst, wenn ich den Auftrag hätte, diese Darstellungsmatrix zu berechnen von dieser Linienabbildung bezüglich der Standardbasis, dann hätte ich das extrem leicht, weil x ist schon ein Spaltenvektor, die Linearkombination bezüglich der Standardbasis kann ich sofort ablegen, indem ich einen Vektor anstelle. Wir halten noch fest, was uns Kategorien-Äquivalenzen bringen. Das ist eine Aussage und sind wir fertig. So, Satz oder Lemma, wenn zwei Kategorien C und D voneinander geblendet sind, dann haben C und D genau dieselben kategoriellen Eigenschaften. Zum Beispiel, was sind Beispiele für kategorielle Eigenschaften? Die Kategorie besitzt ein initiales Objekt. Das ist eine kategorielle Eigenschaft. Oder für je zwei Objekte enthält die Kategorie ein Produkt. Oder je zwei parallele Morphismen sind gleich. Parallel heißen zwei Morphismen, wenn sie dieselbe Quelle und dasselbe Ziel haben. Also all das sind kategorielle Eigenschaften und wenn man weiß, dass eine Kategorie zum Beispiel erkennt, wissen wir, wenn die eine Kategorie die Eigenschaft hat, dann automatisch die andere auch. Ich schreibe noch eine Eigenschaft hin und die streiche ich dann durch. Also es ist keine kategorielle Eigenschaft. Die Kategorie enthält genau 7 Objekte. Oder die Kategorie enthält genau 2 Terminalobjekte. Das kann schon sein, dass eine Kategorie mal 7 Objekte enthält oder genau 2 Terminalobjekte. Aber das sind nicht, die zählen nicht als kategorielle Eigenschaften. Wir sehen auch, dass das nicht erfüllt wäre, ja? Weil diese Kategorie hat 3 Objekte und diese Kategorie hat nicht 3 Objekte, obwohl sie sich verlängert hat. Was der Unterschied ist zwischen dieser Art Aussagen und dieser Art Aussagen, ist, dass hier drin über Gleichheit von Objekten gesprochen wird. Und das ist was Schlechtes. Hier wird über Gleichheit von Objekten gesprochen. Und auf dem NLAP, der Wikipedia für Kategorientheorie, ganz, ganz tolle Strategie, da hatte das früher auch einen speziellen Fachbegriff, nämlich das hieß Bibel. Die haben das schon später umbenannt, weil das Leute verwirrt hat, dass es Bibel heißt. Aber das fand ich eigentlich einen sehr, sehr treffenden Begriff. Ja, das ist was Schlechtes, wenn man über die Gleichheit von Objekten spricht, weil es gibt auch Isomorphie. Und das ist der viel passendere Begriff. Dass zwei Objekte gleich sind, das ist immer ein mengentheoretischer Zufall. Ja? Dass sie isomorph sind, das ist ein inhaltlicher Aufsatz. Ich kann aus dem R3 einen neuen Vektorraum machen, der nicht derselbe ist wie der R3, aber genauso gut. Nämlich einmal tue ich Spaltenvektor mit runden Klammern rein und einmal Spaltenvektor mit eckigen Klammern. Sind genau gleich gut, sind auch isomorph, aber sind nicht gleich. Daher verbietet man sich in der Kategorientheorie über Gleichheit von Objekten zu sprechen. Und wenn man sich das verbietet, dann würde man niemals auf die Idee kommen, das zu formulieren, weil hier würde ich ja eben gerade sagen, es gibt Terminalobjekte, zwei von denen sind ungleich und jedes weitere Terminalobjekt ist gleich zu einem der beiden. Ich habe das die ganze Zeit mit Gleichheit von Objekten gesprochen und das wird eben nicht bewahrt. Gleichheit von Morphismen ist dagegen völlig okay. Kommt auch schon in der Definition von der Kategorie vor. Da fordert man ja das Assoziativgesetz zum Beispiel. Da sind Link- und Rechtsseite jeweils Morphismen. Bei Morphismen gäbe es auch nichts Höheres, wie die vergleichen könnten. Ja? Aber Objekten gibt es was Höheres und deswegen sollte man Objekten nicht vergleichen. Wie ist die Stimmung? Dann lade ich euch ein, ins Pipperin-Leitungsgruppe zu schauen. Da sind noch Beispiele für Kategorien, die nicht zimmerlich sind. Und dann könnt ihr mal versuchen herauszufinden, warum die nicht zimmerlich sind. Indem ihr euch kategorielle Eigenschaften überlegt, die eine Kategorie hat, aber die andere nicht hat. Wollen wir furchtbare Fragen stellen?
Könnte man sich dann